Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem schönen Podcast Macht der Epigenetik. Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast da, und zwar Rainer Krotti. Lieber Rainer, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder bei Hillversity zu sein.
Ja, du bist tatsächlich ja sehr, sehr häufig bei uns, bei unseren Praxisseminaren und aber auch bei uns in der Ausbildung zum Epigenetik-Coach. Ja. Magst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen?
Ja, also mein Name ist Rainer Krutte, ich bin Leiter und Gründer von Harpens Deutschland. Harpens Deutschland ist im Prinzip so die Vertretung von dem Harpens-Institut aus den USA, aus Kalifornien. Und war vorher lange Zeit in der Automobilindustrie, bis ich mich irgendwann mal gefragt habe, ob es nicht noch etwas gibt, was meinem Leben mehr Sinn und mehr Bedeutung gibt. Manchmal spielt ja das Leben so, dass die Seele sich irgendwie anders ausdrücken will. Und bin dann erstmal in eine ganz andere Ecke gegangen, habe eine Ausbildung als Heilpraktiker gemacht, eine Ausbildung als Osteopath gemacht und mich dann irgendwann gefragt, wie kann ich denn meine alte Welt und meine neue Welt zusammenbringen? Und ich hatte damals bei meinem damaligen Arbeitgeber schon viele Seminare zum Thema im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Stressmanagement, Work-Life-Balance. Und mir hat da immer so der Ansatz gefehlt, was tue ich denn, wenn mein Chef anruft und sagt, wir brauchen bis zum Monatsende noch dieses und dieses Ergebnis, wir müssen noch Gas geben, Jungs. Und ich mir denke, ey, wir haben ja schon alles gemacht, ich weiß gar nicht, was wir denn noch machen sollen. Dann in so ein Druck in mir hochkommt, ich nervös werde, ich auch unfreundlicher werde zu meinen Mitmenschen, vor allem auch zu meinen Mitarbeitern. Und da hat mir immer was gefehlt und dann bin ich eben auf die Suche gegangen nach solchen Methoden und bin über ein Buch eben auf diese Harpens-Methode gestoßen. Und es gab damals in Deutschland zwar schon Bücher, aber keine Möglichkeit, das zu lernen. Habe dann über Frankreich meine ersten Ausbildungen bei Harpens gemacht, kam dann mit den niederländischen Kollegen von Harpens Benelux in Kontakt und seit 2013 haben wir jetzt offiziell die deutschsprachige Vertretung, weil wir ja für Österreich, Schweiz und Deutschland zuständig sind. Und ich denke, was Harpens ist, da kommen wir wahrscheinlich dann später noch dazu.
Ja, genau. Super. Und genau heute soll es nämlich darum gehen, um die Herzratenvariabilität und warum die Herzratenvariabilität eigentlich so bedeutsam ist, diese zu kennen von sich selbst, aber auch, wie wir sie verbessern können. Und ein bisschen möchte ich auch darüber sprechen, welches tolles Institut nämlich du hast, beziehungsweise das Institut aus den USA, weil das Hartmouth-Institut hat früher auch meines Wissens auch mit Joe Dispenza zusammengearbeitet, einfach auch eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Magst du vielleicht ein bisschen über das Institut erzählen und über die Thematik HRV?
Genau, gerne. Also das Harpens-Institut wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und nach Inspiration von einem Herrn, der Doc Childre heißt. Und Doc hat aber in dieser Zeit schon über längere Jahre mit einer ganzen Gruppe von Menschen zusammengearbeitet. Die haben zusammen meditiert, zusammen sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, sehr viel spirituelle Entwicklung auch gemacht. Und im Kern war immer die Frage, warum hat in allen spirituellen und religiösen Traditionen das Herz so eine große Rolle? Und die haben also sehr viel schon mit dem Herzen gearbeitet und haben gesagt, okay, lass uns doch mal schauen, ob wir mit unseren modernen westlichen Forschungsmöglichkeiten so dieser Frage so ein bisschen auf die Spur kommen. Und haben dann das Harpens-Institut gegründet mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Forschungsherkünften. Und relativ schnell war klar, wir müssen uns mit der Herztätigkeit beschäftigen und mit der Herzfrequenz allein kommen wir nicht weit. Wir wissen zwar, wenn wir eine sehr intensive Emotion erleben, dass die Herzfrequenz nach oben geht, aber das haben wir sowohl, wenn wir wütend sind, wie auch wenn wir uns verlieben und auf der Fahrt hin zu dem Menschen sind, in den wir uns verliebt haben. Also beides Mal geht die Herzfrequenz nach oben. Wir können also nicht sagen, die Herzfrequenz geht nach oben bei guten oder angenehmen oder bei unangenehmen Emotionen. Wir wissen nur, sobald etwas emotional bedeutsam ist, geht die Herzfrequenz nach oben. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen anders schauen und dann kam ihnen eben die Herzratenvariabilität in den Sinn. Die Herzratenvariabilität kennt man so im Westen, so seit den 60er Jahren, wurde vor allem in der Geburtsbegleitung benutzt, um zu schauen, wie es dem Embryo, dem Fötus während des Geburtsvorgangs geht, weil die Herzratenvariabilität schon früher anzeigt, wenn das Baby unter Stress kommt. Und später hat man eben auch angefangen, die Herzratenvariabilität von geborenen Menschen, vor allem auch von Erwachsenen zu messen. Und dann hat eben das Harpers-Institut gesagt, lass uns mal gucken, ob die Herzratenvariabilität in unterschiedlichen emotionalen Zuständen anders reagiert, und haben dann in den Mitte der 90er Jahre, 1995, im amerikanischen Kardiologenjournal die folgende Entdeckung veröffentlicht, nämlich, dass das Muster unseres Herzrhythmus von unseren Emotionen abhängig ist. Herzratenvariabilität bedeutet ja, dass unser Herz kontinuierlich dabei ist, zu beschleunigen und wieder abzubremsen. Und wenn wir in einem sehr ausgeglichenen Zustand sind, wenn wir voller angenehmer Emotionen sind oder voller Dankbarkeit, Wertschätzung zum Beispiel, und man bildet so dieses Muster des Herzrhythmus ab, dann sehen wir fast schon so ein sinuswellenförmiges Schwingen, so ein Auf- und Abschwingen. Wenn wir aber gestresst sind, wenn wir wütend sind, wenn wir Angst haben, wenn wir frustriert sind, dann wird aus diesem gleichförmigen Schwingen ein sehr chaotisches Muster, also wie so das Relief der Dolomiten. Und diese Erkenntnis war neu, und die wurde dann eben in den Mitte der 90er Jahre dann vom Harpers-Institut veröffentlicht. Und von da an hat man dann angefangen, nicht nur diesen Zustand zu messen, und dieser Zustand des gleichförmigen Schwingens, den nennt man, oder den haben die Forscher dann Herzkohärenz genannt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was genau das bedeutet. Und dieser Zustand von Herzkohärenz, eben den nicht nur zu messen, sondern auch zu schauen, wie kann ich den bewusst erzeugen, weil man mittlerweile durch viele Studien nachvollzogenermaßen zeigen konnte, dass wenn wir in diesem Zustand von Kohärenz sind, wir ganz bewusst den Parasympathikus aktivieren, dass dann nicht nur in dem Moment selbst, wo wir das tun, unser Stresserleben nach unten geht und wir mehr in eine Erholung kommen, sondern wenn man das regelmäßig tut, insgesamt ja, unser Wohlbefinden sich verbessert. Es gibt ganz viele gesundheitliche Vorzüge. Also man weiß eben, regelmäßig diesen Zustand von Herzkohärenz zu erzeugen, hat ganz viele wesentliche Vorteile.
Und das Spannende ist ja, so viele Menschen kennen die HRV gar nicht und wie sie einerseits ihre HRV verbessern können, beziehungsweise auch, was sie bedeutet. Und das Interessante finde ich auch, dass viele Ärzte noch nicht mal die HRV kennen.
Ja, das stimmt.
Und das Spannende ist, magst du vielleicht ein bisschen auch mal drauf eingehen, was ist denn die HRV? Also du hast vorhin schon mal die Herzfrequenz angesprochen, aber wie misst man die HRV auf der einen Seite und einfach ein bisschen auf dieses Technische ein bisschen mehr eingehen, bitte.
Genau. Also, was Systeme, die HRV messen, machen, sie messen die Abstände jeweils zwischen zwei Herzschlägen. Und wenn wir beispielsweise als Intervall, Zeitintervall zwischen zwei Herzschlägen eine Sekunde haben, dann haben wir für genau dieses Intervall hochgerechnet eine momentane Herzfrequenz von 60 Schlägen pro Minute. Wenn das Intervall dann etwas kürzer wird, dann haben wir, je nachdem wie kurz es eben ist, hochgerechnet eben vielleicht 72 Schläge pro Minute. Ja, wenn das Intervall zum Beispiel nur eine halbe Sekunde ist oder 500 Millisekunden, weil es wird in Millisekunden gemessen, dann ist für dieses eine Intervall hochgerechnet die momentane Herzfrequenz 120 Schläge pro Minute. Also es ist ähnlich, wie wenn wir mit unserem Auto unterwegs sind. Wir schauen auf den Tacho und da zeigt der Tacho an 70 Kilometer pro Stunde. Auch da wird nur eine ganz kurze Messung gemacht und auf Basis dieser Messung wird dann die momentane Fahrgeschwindigkeit hochgerechnet, die in der nächsten Sekunde, wenn ich am Beschleunigen bin, ja schon wieder ganz anders sein kann. Das heißt, jedes Intervall, jeder Abstand zwischen zwei Herzschlägen gibt mir eine momentane Herzfrequenz. Und wenn ich das auf einer Grafik grafisch darstelle, wo ich auf der Y-Achse die Herzfrequenz habe und auf der X-Achse die Zeitachse habe, dann sehe ich eben verschiedene Punkte. Und wenn das Herz beispielsweise in einer Beschleunigungsphase ist, dann sind eben die momentanen Herzfrequenzen, das geht einfach nach oben, von 60, 70, 75, 80. Und irgendwann mal geht das Herz wieder in eine Verlangsamungsphase und dann gehen die einzelnen Punkte quasi wieder runter. Und wenn man diese Punkte miteinander verbindet, bekommt man eben diese Kurve. Und diese Kurve ist dann die HRV-Kurve. Und jetzt müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein, weil mittlerweile gibt es ja die Uhren, die die HRV messen, die Apple Watch misst HRV. Ich bin in der Garmin-Welt unterwegs, das machen wir so ein bisschen Schleichwerbung. Dann gibt es den Ura-Ring und es gibt andere Ringe, die HRV messen. Und dann kommt es schnell zu Verwechslungen. Weil wenn zum Beispiel ich mit unserem System die HRV-Kurve messe und ich sehe dann, die HRV schwingt beispielsweise zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Und dann rufen mich Leute an oder schreiben eine E-Mail, sagen, aber mein Ura-Ring sagt, meine HRV war heute Nacht 50. So bedeutet das, dass das zwischen 50 und 100 ist? Nein, das sind unterschiedliche Kennzahlen. Das heißt, man kann aus diesen Abständen zwischen zwei Herzschlägen und aus der dadurch entstehenden Kurve unterschiedliche Kennzahlen berechnen. Und was so die Uhren oder auch der Ura-Ring misst, ist eine Kennzahl, die RMSSD heißt. Und diese Kennzahl misst im Prinzip, und das ist, glaube ich, schon mal spannend für die Leute, die sich mit diesen Sachen beschäftigen, wie sich aufeinanderfolgende Intervalle zwischen zwei Herzschlägen voneinander unterscheiden. Also nehmen wir an, wir haben das erste Intervall zwischen zwei Herzschlägen mit 1000 Millisekunden und dann kommt ein nächstes Intervall mit 950 Millisekunden. Dann habe ich ein Delta, also einen Unterschied zwischen diesen beiden Intervallen von 50 Millisekunden. Und dieser Wert RMSSD, den die Ura zum Beispiel oder Garmin oder Apple Watch in der Nacht anzeigen, ist der durchschnittliche, das durchschnittliche Delta, das ist also die durchschnittliche Differenz aufeinanderfolgenden Intervalle. Also das im Prinzip, wie schnell das Herz beschleunigt und wie schnell das Herz wieder abbremst. Und diese Kennzahl spiegelt nur Aktivität des Parasympathikus wider. Die HRV in ihrer Globalität ist komplexer, weil die HRV in ihrer Globalität spiegelt zum einen chronobiologische Rhythmen wider, die beeinflusst werden vom autonomen Nervensystem, sowohl von Sympathikus wie auch Parasympathikus. Also all das schwingt oder all das wirkt auf die Herzratenvariabilität ein. Und man kann, wenn man mit unterschiedlichen Kennzahlen, deswegen gibt es unterschiedliche Kennzahlen, eben unterschiedliche Informationen bekommen, wie zum Beispiel eben diese Kennzahl, die ich gerade beschrieben habe, RMSSD, die mir Informationen über die Aktivität des Parasympathikus bringt.
Und das ist, glaube ich, ganz spannend oder auch wichtig zu wissen, wie das Ganze nämlich funktioniert und dass man manche Kennzahlen sozusagen nicht miteinander vergleichen kann.
Genau.
Und was mir jetzt noch die Frage oder wo ich mir immer wieder die Frage stelle, ist, warum messen die meisten Tools nachts?
Weil, wenn ich so eine Bewegung mache, also zumindest für die Leute, die jetzt zuschauen, also für die Leute, die nur zuhören, ich habe eine relativ schnelle Armbewegung gemacht, dann wird in aller Regel eine Blutdruckwelle erzeugt, die von einem Ring, der am Finger misst oder am Handgelenk, wie eine Pulswelle gemessen werden kann. Und deswegen sind die Messungen tagsüber, in Bewegung zumindest, nicht akkurat. Im Moment noch nicht. Also man hat wohl noch keine guten Möglichkeiten, um diese Fehlmessung, diese Artefakte rauszufiltern. In der Nacht ist es was anderes. Da habe ich ja keine so hektischen Bewegungen. Deswegen sind die Messungen in der Nacht und vor allem, wenn man die vergleicht mit 24-Stunden-Messungen, die mit dem EKG gemacht werden, schon ziemlich valide. Ja? Mhm. Und vor allem, es geht ja, finde ich, auch bei den Messungen mit einer Garmin oder mit einem Ura-Ring oder so, auch nicht darum, ist es jetzt 42 oder 44 Millisekunden gewesen, sondern es geht darum, wie verändert sich das bei mir im Zeitverlauf. Also ich gucke gerne morgens drauf und schaue, wie war denn mein Schlaf. Also ich schlafe in der Regel durch in der Nacht, das heißt, ich habe keine weder Einschlaf- noch Durchschlafprobleme, aber meine Regeneration ist nicht immer dieselbe. Und manchmal wache ich mit dem gleichen Zustand morgens auf, aber die Regenerationsqualität ist doch anders. Und das finde ich sehr spannend, einfach da zu gucken, okay, nicht sagen, oh, die Nacht war nicht so gut, sondern die Frage, warum war die nicht so gut? Und ich habe bei mir mittlerweile ganz klar gemerkt, mir reicht schon ein Bier mit Alkohol, das hat einen Einfluss auf meine HRV. Also so banal das klingt, Alkohol am Abend ist vielleicht kurz mal entspannend, aber für die Entspannung per se keine gute Sache, leider. Schweres Essen am Abend zum Beispiel wirkt sich bei mir aus oder wenn ich spät am Abend Sport mache, also intensiven Sport, auch dann ist meine Regeneration in der Nacht nicht so gut. Also da finde ich es wichtig und da finde ich, bieten die eben also diese einfachen Messmöglichkeiten, die man halt auch das ganze Jahr durchmachen kann und dann noch so die ganzen Tendenzen sieht, in welche Richtung bewegt sich das auch bei mir. Da sind die wirklich gut. Was ich parallel wirklich empfehle, das machen wir ja auch, ist Langzeit-HRV-Messungen zu machen. Also wir machen über 48 Stunden, also nicht nur über 24 Stunden. Wenn man das alle 6 bis 12 Monate macht und dann so seine Passung hat und ich weiß, okay, mein Ura sagt es im Moment diesen Wert, dann hat man wirklich einen guten Überblick und sieht auch, wenn was in die falsche Richtung läuft.
Ja, schön. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bringt mir das, wenn ich die HRV kenne? Und auf der einen Seite. Und was sagt eigentlich die HRV sozusagen aus über meinen Gesundheitszustand?
Also zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die HRV altersabhängig ist. Also das heißt, es gibt nicht gute und schlechte HRV per se oder hohe und niedrige Variabilität, sondern junge Menschen haben eine größere Variabilität als ältere Menschen. Das heißt also, wenn ich erstmal HRV messe und will das beurteilen oder bewerten, ist es eine gute oder eine weniger gute HRV, dann muss ich es im Altersvergleich tun. Dann wissen wir, wenn Menschen im Verhältnis zu ihrer Altersgruppe und Geschlechtsgruppe, also im Prinzip eigentlich zur Referenzgruppe, Alter und Geschlecht, eine niedrige HRV haben, dann haben sie ein wesentlich höheres Risiko für Erkrankungen und ein höheres Sterberisiko als diejenigen, die eine gute Variabilität haben. Wir wissen auch, dass also zum Beispiel die ganzen chronischen Erkrankungen, sowohl also von Rheuma über Krebs, über ja, den chronischen Erkrankungen kennst du viel besser als ich, auch Long-Covid, Post-Vac, all diese Erkrankungen gehen einher mit einer deutlich reduzierten Variabilität, Herzratenvariabilität. Wir wissen aber auch, dass die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen, also es gibt Wissenschaftler, die sagen, die HRV ist sowas wie unsere Resilienzreserve. Diesen Begriff hat die Kelly McGonigal heißt die, glaube ich, geprägt, wo sie sagt, wenn meine Variabilität größer ist, dann kann ich besser mit emotional oder mental schwierigen Situationen umgehen, weil ich nicht so schnell überreagiere, ich kann einfach besser mich anpassen. HRV ist ein Zeichen von Anpassungsfähigkeit und ich gehe mittlerweile so weit, ich sage, in der HRV spiegelt sich unsere Vitalität wieder. Also wenn wir vor allem über 48 Stunden die HRV messen, dann bekommen wir auch so ein Bild von so dem energetischen Zustand einer Person. Und wenn jemand eben eine große Schwingungsbandbreite hat, dann ist es ein Zeichen von Vitalität, von Qi, von Prana, also all das, was man eben so Lebensenergie nennt. Und Burnout-Patienten zum Beispiel, die haben nahezu keine Variabilität mehr. Also die HRV durchzieht unser ganzes Leben und sie ist ein Frühwarnsignal. Also wenn im EKG was auffällig ist, dann habe ich in der Regel schon eine strukturelle Veränderung. Die HRV zeigt sehr früh an, wenn ich mich in die falsche Richtung bewege. Und dann kann ich eben, wenn ich das zeitnah merke, Gegenmaßnahmen einleiten, noch bevor ich wirklich krank werde.
Und ich finde, das ist spannend, dass natürlich jetzt immer mehr durch Garmin, durch Apple Watch, durch Oura, ich sehe immer mehr Menschen, die wirklich auch die HRV tracken. Ja. Und auf der einen Seite dann ein bisschen Angst bekommen und merken, oh Gott, meine HRV ist so niedrig. Aber du hast ja schon gesagt, es kommt nicht unbedingt darauf an, wie niedrig ist meine HRV, sondern wie gut entwickelt sie sich im Verlauf, wenn ich etwas für mich wieder persönlich mehr tue.
Genau,
oder?
Genau. Ja. Genau. Ich glaube, das ist wichtig, nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn man anfängt, die HRV zu messen. Es gibt ja in den verschiedenen Anwendungen von den Herstellern auch so Vergleichsmöglichkeiten. Bei Ura sehe ich, wo stehe ich da, bei Garmin sehe ich, wo stehe ich ungefähr. Und für mich ist das eher so wie so ein Schuss vor den Bug, wie auch bei den Langzeit-HRV-Messungen wird auch so das HRV-Alter angegeben. Also da sehe ich, zum Beispiel meine HRV steht dann, also als Beispiel, hat eher wie ein 32-Jähriger, so, wenn ich jetzt Mitte 50 bin. Es gibt aber auch Leute, und das habe ich leider schon gesehen, die sind auch Mitte 50, aber die haben HRV-Alter von 90. Das heißt, die haben eine sehr, sehr eingeschränkte Variabilität. Die sind noch nicht krank, ne? Es zeigt nicht gesund oder krank an, aber es zeigt auf jeden Fall an, dass die Tür in diesem Fall sperrangelweit offen ist für irgendeine chronische Erkrankung. Ob das dann in Richtung Schlaganfall geht, ob das Richtung Herzinfarkt geht, ob das Richtung Krebserkrankung geht oder was auch immer, kann man da nicht rauslesen. Aber klar, das Risiko ist deutlich erhöht. Und darum geht es, zu sagen, okay, das ist der Schuss vor den Bug. Und jetzt, spätestens jetzt, wird aus dieser, der Arzt sagt mir, Manuel sagt mir, ich müsste was tun. Jetzt wird aus diesem, der andere sagt es mir, diese intrinsische Motivation, ich habe es verstanden. Ne? So ähnlich wie mit einem, ich sage vergleich's immer so mit Laborbefund. Ne? Wenn jemand gern Alkohol trinkt und im Laborbefund kommt dann halt raus, dass die Leberwerte wirklich schlecht sind, hat es eine andere Wirkung, als wenn der Arzt sagt, sie sollten ein bisschen weniger trinken. Und so ist es mit diesen HRV-Messungen, weil das ist, der Körper lügt halt nicht. So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, definitiv. Gut, ich glaube, viele haben jetzt verstanden, was die HRV ist, um einfach der Vollständigkeit halber noch zu sagen. Es gibt auch noch andere Firmen wie den Ora-Ring, es gibt Ringcon, Ultrahuman, genau, und so weiter. Genau. Da haben sich mittlerweile die letzten Jahre echt viele, viele Firmen entwickelt und es gibt jetzt nicht nur noch den, weil Ora war natürlich einer der ersten, genau, die diesen Ring da nach draußen gebracht haben.
Genau.
Die HRV hat ja auch etwas mit dem Parasympathikus zu tun, genau, und dem Sympathikus zu tun. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was die HRV eigentlich über unseren Parasympathikus aussagt?
Genau. Also vorhin sagte ich ja, dass die HRV insgesamt, also die Variabilität im Herzrhythmus insgesamt nicht nur vom autonomen Nervensystem, Sympathikus und Parasympathikus beeinflusst wird, sondern dass da eben auch insgesamt chronobiologische Prozesse mitschwingen. Wir haben ja auch Tageszyklen. Wir haben 28 Tageszyklen bei Frauen ausgeprägter als bei Männern. Und man kann eben über unterschiedliche Kennzahlen klarere Aussagen treffen. Und diese kurzfristige Veränderung, also dieses Schwingen, dieses Auf- und Abschwingen, das wird in der Hauptsache vom Parasympathikus beeinflusst. Und der Parasympathikus ist ja der Teil des autonomen Nervensystems, der dafür sorgt, dass die Systeme runterfahren, dass wir uns erholen, dass wir regenerieren, neue Energie schöpfen. Parasympathikus fördert ja auch die Verdauung, ne? Und was mir so in den letzten Jahren HRV-Messung immer klarer geworden ist, dass wir, und jetzt bin ich ein bisschen provokativ, unser Hauptproblem nicht ist, dass wir eine Stresspandemie haben. Ich glaube nicht, dass wir eine Stresspandemie haben. Ich glaube, wir haben eine zu wenig und falsche Regenerationspandemie. Ich war einige Monate mit einem Bodybuilder einen Austausch gehabt, der auch über dieses Thema Langzeit-HRV-Messung, haben auch darüber gesprochen. Da sagte er, ja, das ist ja wie bei Ihnen. Sie sagen, hart trainieren und hart regenerieren. So. Und dieses hart regenerieren heißt eben, gezielt Dinge zu tun, um neue Kraft zu schöpfen. Und wenn ich dann sehe, wie Menschen ihre Freizeit gestalten und immer noch in einem Sympathikus-Modus sind, also auch in einem Freizeit es nicht schaffen, aus dem Sympathikus-Modus auszusteigen, das ist das Hauptthema. Und wir dürfen wieder lernen, wirklich die Systeme runterzufahren. Ja, zum Beispiel Muße, wir haben heutzutage verlernt, wenn wir mal so einen freien Moment haben, wo man ein bisschen Muße haben könnte, dann wird sofort zum Smartphone gegriffen und mal auf Insta geguckt oder sonst irgendwo. Und das triggert eher den Sympathikus. Und das ist halt das Spannende, wenn man über 48 Stunden misst. Man sieht eben leider bei vielen, es gibt tagsüber keinen Moment, wo der Parasympathikus aktiv ist. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass dieser feine Parasympathikus, der eben gehegt und gepflegt werden will, in der Nacht, in der Tiefschlafphase, wenn aller Raum für ihn eigentlich da wäre, er dann aber nicht aktiv wird, weil ich tagsüber ihm keinen Raum gegeben habe. Na, use it or lose it, kennen wir von Muskeln, aber das gilt beim Nervensystem eben genauso. So, und wenn ich halt den ganzen Tag auf dem Gaspedal stehe, dann habe ich keine parasympathische Aktivierung. Es ist wie beim Autofahren, ne? Also Gas geben und bremsen. Und wenn ich halt immer auf dem Gaspedal stehe, dann versuche gleichzeitig dagegen zu bremsen. Das Erste, was im Körper dann halt verschleißt, ist die Bremse. Im Auto verschleißt es die Bremse. Und in unserem Körper ist der Parasympathikus eben die Bremse. Das ist ein ganz großes Thema. Und da müssen wir unbedingt ansetzen, weil wir den Parasympathikus ja nicht nur für die Erholung brauchen, sondern auch für die Heilung. So, und wir können ganz viele Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Wir können ganz viele therapeutische Interventionen hineingeben. Wenn der Parasympathikus nicht da ist, um das umzusetzen, ja, dann therapieren sich die Therapeuten müde. Wir geben ganz viel Geld für Nahrungsergänzungsmittel aus. Aber ob die so wirklich ankommen, ist die Frage. Ich sage damit nicht, das nicht zu tun. Was ich damit sage, ist, wir müssen das flankieren, damit wir den Umsetzer, das Interface, dass wir das kraftvoll machen. Und das ist wirklich gezieltes Parasympathikus-Training.
Ja, und um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, du hast gerade angesprochen, der Parasympathikus wie ein Muskel ist und wir den trainieren dürfen. Und wir hauptsächlich eigentlich in der Welt, in der wir heutzutage so leben, wir alle, immer im Sympathikus sind. Genau. Und ich finde es so spannend, du hast gesagt, naja gut, dann am Abend will man sich ausruhen. Was macht man am Abend? Man schaut Fernsehen, die meisten schauen dann irgendwie vielleicht noch Nachrichten an, ja, Tagesschau, ärgern sich auch noch. Ja, oder genau. Talkshows oder keine Ahnung was. Wo natürlich der Sympathikus auch wieder aktiviert wird. Genau. Und nicht nur das durch die Aktivität, sondern natürlich auch durch das Licht zum Beispiel. Das Licht um uns herum.
Genau.
Oder natürlich auch das Essen. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst. Wenn ich nämlich natürlich ungesund ernähre oder Dinge esse, die zum Beispiel Umweltgifte tragen, Toxine, dann ist das auch ein Stress für den Körper, wo wieder eigentlich der Sympathikus angeschaltet wird. Also wir haben eigentlich um uns herum so viele Faktoren, die immer wieder Adrenalin, Noradrenalin, aber auch Dopamin auslösen in unserem ganzen Körper, dass wir eigentlich nie so richtig zur Ruhe kommen. Genau. Und das kriegen wir ja nicht beigebracht. Ich finde es so spannend, viele Epigenetik-Coaches von uns, die lernen ja bei uns auch ein bisschen meditieren. Und auch du bist ja mit HeartMath sozusagen dort vertreten und auch die HRV zu messen.
Ja.
Was ich spannend finde, ist, dass immer mehr, also wir haben auch ein paar Lehrer und Lehrerinnen mit dabei und die fangen an, mit ihren Schülern täglich zu meditieren.
Ja.
Ja. Oder sie machen praktische Übungen, die du ihnen beibringst, wie zum Beispiel die herzfokussierte Atmung. Ja. Da will ich später nochmal drauf eingehen. Aber ich möchte auf eine Sache nochmal eingehen, und zwar auf Herzkohärenz. Du hast es vorhin angesprochen. Was ist die Herzkohärenz und was kann man sich darunter vorstellen?
Genau. Also die Herzkohärenz ist im Prinzip dieses gleichförmig schwingende Muster im Herzrhythmus. Die Wissenschaftler vom Atmungsinstitut haben das Herzkohärenz genannt. Kohärenz bedeutet gleichschwingend oder miteinander schwingend, weil es ist so, unser Herz ist quasi so das größte Schwingungsgeber, der größte Taktgeber in unserem Körper. Vielleicht nochmal, um so ein bisschen so eine Klammer aufzumachen. Das Herz schlägt am 21. Tag nach Zeugung, da ist noch null Gehirn angelegt. Das heißt, das Herz hat eine gewisse Autonomie. Und um jetzt noch mal ein bisschen provokanter hineinzugehen, das Herz ist so groß wie eine Gartenteichpumpe. Wenn man die ganzen Blutgefäße aus dem Körper rausnimmt und hintereinander legt, inklusive der ganz kleinen Gefäße, der Arteriolen, dann kommt man, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, die einen sagen konservativ 40.000 Kilometer, also einmal um den Erdball, die anderen sagen 100.000 Kilometer, also zweieinhalb Mal um den Erdball. Okay, also eine Gartenteichpumpe soll, und das ist ja immer noch die alte Theorie, soll eine Flüssigkeit dicker als Wasser mindestens einmal um den Erdball herum pumpen. Dass das irgendwie noch nicht so ganz funktionieren kann, leuchtet relativ schnell ein und stellt natürlich dann so Grundideen in Frage. So wie damals, als Galileo Galilei gesagt hat, vielleicht ist die Erde doch keine Scheibe, vielleicht gibt's Anzeichen, dass die rund ist. Ich glaube, es war Galilei, ne? Dieses oder war das mit Erde um die Sonne? Weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls so Grundannahmen, die eigentlich klar sind. Das Herz schlägt aber dennoch, weil das Herz über den Schlag einen Rhythmus in den Blutstrom hineinprägt und informiert. Und jede Körperzelle weiß kontinuierlich, in welchem Rhythmus das Herz schlägt. Also ich kann ja zum Beispiel hier Puls messen, also hier bekomme ich die Herzschwingungen ab. Wenn ich ins Gehirn hineingreifen könnte, würde ich da Puls messen können. Ich kann auf dem Fußspann Puls messen. Das heißt, der gesamte Körper ist ständig informiert, wie das Herz schlägt. Wenn das Herz sehr gleichförmig schwingend schlägt, dann ist es ein Rhythmus, in den sich andere Körperprozesse hinein synchronisieren können. Wie beispielsweise der Atemrhythmus, wie beispielsweise die Pulswellenlaufzeit und andere Körperrhythmen. Dann kommt es zu einer Synchronisation innerhalb des Körpers. Und wenn verschiedene Körperprozesse synchron laufen, sind die viel effektiver und es kostet weniger Energie. Wenn ich einen sehr chaotischen, also einen inkohärenten Herzrhythmus habe, da kann sich kein anderer Prozess hineinsynchronisieren, weil es unvorhersehbar ist. Chaos ist unvorhersehbar, da gibt es keine Synchronisation. Das heißt, Kohärenz synchronisiert. Und Jody Spencer spricht ja von Herzkohärenz und Hirnkohärenz, weil er eben auch mit seinen, er macht ja sehr viel auch EEG-Messungen, weil er da gesehen hat, wenn das Herz in einem kohärenten Rhythmus schwingt, dann passiert auch im Gehirn was. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht nicht darum, nur auf den mentalen Bereich zu fokussieren, sondern wir müssen unser Denken verändern. Und es geht auch nicht darum, nur auf das Herz zu fokussieren, nur noch wir sind alles Herzensmenschen, sondern es geht, sind wir, aber nicht nur. Es geht darum, so diese Verbindung zwischen Herz und Verstand zu optimieren. Hier ist schon für mich, hier wird dir der Weg vorgegeben. Also ich habe meine Hände auf dem Herzen gerade für die Zuhörer. Das Herz gibt den Weg vor. Ne? Also wenn wir quasi wichtige Entscheidungen für unser Leben auch fällen, dann hören wir eher auf unser Herz. Wenn wir auf uns selber zeigen, macht das gerne mal, liebe Zuhörer, zeigt mal auf euch selber, dann zeigen wir auf unsere Herzgegend. Keiner zeigt auf seinen Kopf. So, ja, aber der Kopf ist ganz wichtig, weil er uns hilft, das umzusetzen, was durch uns ins Leben kommen will. Aber was wirklich ins Leben kommen will durch uns, das zeigt uns unser Herz. Okay, so, also Kohärenz ist dieses Strukturierende und ist ein total parasympathischer Zustand. Das heißt, wenn ich bewusst diesen Zustand von Herzkohärenz aktiviere, dann aktiviere ich den Parasympathikus. Und man sieht es, also das ist wunderbar zu sehen, auch in Langzeit-HRV-Messungen, dann leuchten, also es gibt so eine, das heißt Farb-FFT, wo man eben farblich dargestellt so die Aktivität im autonomen Nervensystem sieht. Und dann leuchtet es ganz, ganz hell, ganz, ganz dicht, dieser Moment, wo man so eine Kohärenzübung zum Beispiel macht. Und das ist ja auch die Idee, wenn man eine Achtsamkeitsübung macht, Meditationen und andere. Es gibt nicht jede Meditation führt zwingend in die Kohärenz, aber all die Meditationen, die auch das zum Ziel haben, Stress zu regulieren, in die Entspannung zu führen, sollten die Kohärenz verbessern. Und deswegen haben wir sehr viele Menschen, die zu uns kommen und sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, was ich tue. Und dann anfangen mit unseren Systemen einfach zu messen, wie gut es ihnen gelingt, eben diesen Zustand von Kohärenz zu erzeugen. Also Kohärenzübungen sorgen dafür, dass wir bewusst den Parasympathikus aktivieren und dadurch trainieren. Kommen wir wieder zum Thema Training. Und der dann auch in der Lage ist, nachts zum Beispiel dabei zu helfen, zu regenerieren und zu helfen, therapeutische Interventionen auch umzusetzen.
Super. Ich würde mal vorschlagen, dass wir direkt mal in die Praxis gehen.
Gerne.
Und zwar gibt es ja die Übung, die du auch bei uns im Praxisseminar machst, beim Epigenetik-Coach, aber auch unseren Epigenetik-Coaches beibringst, und zwar die herzfokussierte Atmung.
Genau.
Was ist das und wie funktioniert die?
Genau, das ist so die Einstiegsübung, mit der wir so die Sympathikusaktivierung runterfahren und den Parasympathikus aktivieren. Von da aus kann man dann mit anderen Übungen noch ganz gezielt beispielsweise das emotionale Erleben verändern, die Kreativität, Intuition stärken und andere Themen machen. Aber das ist so die Einstiegsübung und das ist die Übung, die ich jederzeit und überall machen kann mit etwas Übung, auch mit geöffneten Augen. Wenn ich beispielsweise im Gespräch mit jemand bin und merke, boah, da kommt innerlich so eine Wallung, aber die hilft mir gerade nicht, wie ich mich da einfach regulieren kann. Und das Thema Regulation des Nervensystems kommt ja immer mehr. Vagus ist der neue Held in den alternativen Therapien oder Ansätzen. Und das ist eben eine Möglichkeit, jederzeit und überall den Vagus zu aktivieren. Und die herzfokussierte Atmung, da steckt im Namen eigentlich schon drin, was wir tun, nämlich Herzfokus und Herzatmung. Herzfokus bedeutet nichts anderes, als dass ich erkläre es erst und dann machen wir es vielleicht auch mal gemeinsam, dass ich meine Aufmerksamkeit in die Herzgegend lenke. Und man sagt ja immer, das Herz schlägt links, aber das stimmt ja so nicht ganz, ne, sondern das Herz schlägt eigentlich ziemlich genau hinter dem Brustbein. Das heißt also, ich kann hier auf mein Brustbein fokussieren und wenn man die Übungen so zum ersten Mal macht, kann man auch so ein bisschen nur die Hand aufs Brustbein legen, um da noch besser hin fokussieren zu können. So, und unter uns, wir fokussieren eigentlich aufs Herzchakra. Die niederländischen Kollegen haben ein riesengroßes Projekt bei der niederländischen Polizei, wo die auch diese Übung trainieren und da reden wir natürlich nicht von Herzchakra, aber so unter uns können wir vom Herzchakra sprechen. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir uns vorstellen, wie wir durch die Herzgegend ein- und ausatmen. Und wir atmen natürlich durch Nase oder Mund ein- und aus, am besten durch Nase einatmen, ist ja unser Atemorgan. Und gerne auch die Zwerchfellatmung nutzen. Also die Vorstellung, dass wir durch die Herzgegend einatmen, heißt nicht, dass wir die Luft hier in der Herzgegend festhalten müssen, im Brustkorb, sondern wir dürfen gerne die Zwerchfellatmung nutzen. Okay, und wenn du möchtest, kannst du für die Übung zum ersten Mal jetzt deine Augen schließen oder deinen Blick etwas unscharf stellen. Und geh dann mit deiner Aufmerksamkeit in deine Herzgegend. Wenn du möchtest, kannst du die Ausatmung wie einen Aufzug nach unten nutzen, um mit jeder Ausatmung mehr von deiner Aufmerksamkeit in deine Herzgegend zu bringen. Und stell dir dann vor, wie du durch deine Herzgegend ein- und ausatmest, also wie die Atemluft durch die Herzgegend ein- und wieder ausströmt. Und wenn du möchtest, kannst du auch deine Ausatmung noch etwas verlangsamen, etwas vertiefen, ohne dich dabei anzustrengen. Und noch für ein paar Atemzüge, Herzfokus und Herzatmung. Okay, vielen Dank.
Ja, das ist eine super Übung. Wir machen die Übung ja auch zum Beispiel bei uns im Praxisseminar. Genau. Und mit der großen Gruppe immer. Es ist interessant, wie sich die Menschen davor und danach fühlen. Auch jetzt gerade bei mir. So eine einfache Übung und man kann damit so gut eigentlich selber sich beruhigen beziehungsweise ein tolles Gefühl entwickeln und den Parasympathikus trainieren, oder?
Genau, ja, auf jeden Fall. Und Atemübungen sind so nahezu alt wie die Menschheit. Ne? Also Meditierende wissen es schon seit vielen tausend Jahren, wie wichtig der Atem ist. Was für mich so eine wesentliche Ergänzung ist, ist dieser Herzfokus. Ja. Weil es eben auch darum geht, wieder mit uns in Verbindung zu kommen und eben nicht nur einfach so eine Atemübung, ich sage es mal ein bisschen böse, abzuspulen. Die hat physiologisch eine Wirkung, definitiv. So eine geführte Atmung. Und das ist, für viele Menschen ist das so ein erster Schritt in die Selbstregulation, dass man über eine geführte Atmung, auch mit einer App oder so, mal mit so einem Atemtaktgeber mitatmet. Das ist schon sehr regulierend und auch das aktiviert schon den Parasympathikus. Der Mehrwert durch diesen Herzfokus kommt einfach, dass wir anfangen, uns mit uns selber zu verbinden. Und das Herz ist ja auch so die Brücke eigentlich zwischen uns und unserer Seele. Also im Christlichen weiß man, dass das Herz der Ort ist, wo Gott zu einem spricht. In anderen Religionen sagt man, das Herz ist der Sitz der Seele zum Beispiel. Und deswegen hat dieser Herzfokus einfach noch eine zusätzliche Komponente. Und ich weiß eben von vielen Menschen, mit denen wir arbeiten, ich möchte meinen Stress regulieren, zu uns kommen, dann mit der Verbindung über das Herz wieder mit sich selber in Kontakt kommen und über ich komme mit mir selber in Kontakt, eigentlich mit etwas, nicht nur eins, sondern mit etwas in Kontakt kommen, wo sagen, aber es gibt immer noch was Höheres, so. Also als Pforte zu dem eigentlich Spirituellen. Weil nicht meditieren ist nicht direkt spirituell. Spirituell wird's dann vor allem, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, wo komme ich her, wo gehe ich hin und, gibt's irgendwie eine Anbindung an eine höhere Kraft, was auch immer die für einen dann ist.
Ja, definitiv. Gut, wir sind am Ende von unserem Podcast angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Rainer. Magst du vielleicht mal kurz noch erläutern, wo man dich findet? Also wir werden auch unter diesem Podcast ein paar Links reintun. Man kann dich googeln, HeartMath Deutschland, und sich auch noch mal ein bisschen mehr informieren. Genau. Denn ihr macht das Ganze nämlich schon sehr, sehr lange und ist auch eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und viele Therapeuten und Ärzte und so weiter arbeiten auch mit euren Systemen schon.
Genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, hartmissdeutschland.de ist unsere Homepage. Da gibt es auch einen Blog, wo sehr viele Studien auch besprochen werden. Wir haben auch einen regelmäßigen Newsletter und wir haben einen YouTube-Kanal, eben auch Hartmiss Deutschland. Da ist zum Beispiel ein Video von der Arbeit, das finde ich sehr spannend, von der Arbeit der niederländischen Kollegen bei der niederländischen Polizei. Ist mit Untertiteln, kommen auch ein paar Polizisten zu Wort. Das finde ich wirklich sehr spannend, weil man sieht, wie auch in so Hochbelastungskontexten diese Übungen eingesetzt werden, um eben beispielsweise auf der Fahrt zum Einsatz in einem Zustand zu sein, von dem aus ich bestmöglich meinen Job machen kann.
Ja, na, spannend. Lieber Rainer, vielen Dank. Und wir werden alles miteinander verlinken, da unter dem Podcast. Schaut es euch einfach an. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr auch noch mehr Interesse habt an dem Thema HRV, schaut beim Rainer rein. Ihr könnt aber auch bei uns in die Ausbildung kommen zum Epigenetik-Coach, wo auch Rainer Dozent ist und den Rainer auch erleben bei uns immer beim Praxisseminar. Genau, also ja, da kann ich euch das Ganze wirklich empfehlen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und bis bald.
Tschüss.
Und ich möchte noch auf ein wunderbares Webinar am 11.02. mit Rainer hinweisen, wo wir genau hier noch ein bisschen tiefer gehen, all das, was du im Podcast gelernt hast. Wir werden dies einmal hier in den Shownotes hinterlegen. Meld dich einfach an am 11.02. Ich freue mich, wenn du dabei bist.